Guten Morgen, meine Damen und Herren. Aufregendes Wochenende, oder? Ja, okay, gut. Unterhalten wir uns gleich weiter. Wir wollen nochmal da einsteigen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich Wasser. Beim Wasser, es ist wirklich eine wichtige Sache, hört sich so trivial an, aber ist für die Biochemie extrem wichtig. Wir hatten uns darüber unterhalten, dass Wasser überall ist. Das ist ganz klar, weil überall Biochemie ist. Zum Beispiel eine Kartoffel besteht aus 80% Wasser, eine Tomate aus 95% oder Bakterien immerhin zu 75% Wasser. Ja, das ist wirklich erstaunlich, muss man sagen. Und auch der Mensch besteht zu 65% aus Wasser. Also ein Drittel ist Wasser, nur zwei Drittel ist Wasser, nur ein Drittel ist Festsubstanz. Und das ist von Organ zu Organ auch sehr verschieden, hängt eben damit zusammen, wie viel Biochemie abläuft in diesen Organen, beziehungsweise wie viel Struktur da ist. Das ist natürlich dann nicht unbedingt Wasser für die ganzen Strukturproteine. Da muss natürlich, sind Moleküle sozusagen, Makromoleküle hier vertreten. Das wäre, sagen wir mal, so eine erste Annäherung, möchte ich mal sagen. Ja, das sind immer, aber das ist keine schlechte Frage, muss ich sagen. Ich persönlich tendiere auch dazu, mir, sagen wir mal, Faustregeln zu machen. Details schaut man nach. Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, wir werden ganz stark uns darauf konzentrieren, auch immer wieder nachzuschauen, uns nicht unbedingt auf unser vermeintliches Wissen zu verlassen. Aber das auf der Basis, können Sie mal aufhören da, das auf der Basis von einem Grundwissen, und hier sind eben Faustregeln sehr wichtig, so gesehen stimmt das natürlich, Sie sehen das auch hier, 84% im Gehirn, das ist das, worauf wir Menschen letztlich angewiesen sind, ja, das ist wirklich das, was uns Menschen zu Menschen macht, das muss man ganz klar sagen. Und die Muskeln natürlich auch, damit wir wegrennen können, und die Nieren selbstverständlich auch sehr viel Wasser, da findet die ganze Rückresorption statt, was die Ausscheidung und so weiter anbelangt. Nun, ich hatte auch beim letzten Mal gesagt, dass Wasser ein seltsamer Stoff ist, ist formlos, durchsichtig, doch sehen wir uns danach in der Nähe zu sein, keinen Geschmack und trotzdem trinken wir es, ja, zischen geht das. Wasser ist allgegenwärtig, übersehen wir häufig seine wahrhaftigen außergewöhnlichen Eigenschaften und fast nichts davon ist geeignet, so muss ich sagen, zuverlässige Aussagen über andere Flüssigkeiten zu machen, die chemisch dem Wasser extrem ähnlich sind. Und ich hatte Ihnen das hier am Periodensystem klar gemacht. Wasser ist also hier H2O Was ist das denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechste Hauptgruppe ist es doch, ne? Oder Wasser? Ja. Natürlich. Ach so, da steht, okay, ich denke gerade, was ist denn da los? Sechste Hauptgruppe, natürlich, das wissen Sie, Wasser, Selen, Wasser, Schwefel, Selen und so weiter. Das sind die Elemente mit den ähnlichen Eigenschaften. Und wenn wir zum Beispiel aus den Eigenschaften von Wasserstoff-Selenit oder Schwefel-Wasserstoff auf die Eigenschaften von Wasser schließen würden. Nehmen wir an, wir würden die Eigenschaften von Wasser-Selenit und Schwefel-Wasserstoff kennen und würden dann auf die Eigenschaften von Wasser schließen, lägen wir total falsch, also wirklich total falsch. Dann wäre es so, dass hier Wasser bei minus 97 Grad siedet und eben bei Raumtemperatur demzufolge offensichtlich ein Gas ist, weil wir natürlich nicht minus 93 Grad Raumtemperatur haben. Auch dieses hier, diese Anomalie, diese Dichteanomalie des Wassers ist extrem wichtig, ja, dass sozusagen wie andere Substanzen auch, wie andere Moleküle auch, Wasser sich beim Abkühlen zusammenzieht, also dichter wird, die Dichte steigt hier, aber es gibt hier ein Maximum, das ungefähr bei 4 Grad liegt, dieses Maximum, und dann dehnt sich Wasser wieder aus. Das gibt es bei keiner anderen Substanz, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und das ist ausgesprochen wichtig, wäre das nicht, also das ist der Grund dafür, dass Wasser also bei 4 Grad fast das Volumen, Wasser ist fest, wird Wasser fest, ist sein Volumen fast ein Zehntel größer als bei 4 Grad, also hier am Gefrierpunkt ist das Volumen ein Zehntel größer als bei 4 Grad, die Dichte ist entsprechend kleiner und das ist der Grund dafür, dass Wasser eben schwimmt, Eis schwimmt auf Wasser. Ich hatte auch ein anstrengendes Wochenende offensichtlich, ja. Bin durch die ganze Republik gefahren. Ich habe am Samstag einen Vortrag in Binz gehalten, auf Rügen, ja. Und am Sonntag einen in Salzburg und bin dann gestern auch erst zurückgekommen. Ja, also Wasser, Eis schwimmt auf Wasser. Was ausgesprochen wichtig ist, wäre das nicht der Fall, dann hätten wir Permafrost sozusagen, dann würde das Eis nie mehr auftauen. Eis taut also auf, weil es eben auf der Oberfläche von Wasser schwimmt und das ist essentiell. Dann lege ich eben Wasser auch bei diesen Temperaturen mehr oder weniger komplett in einem Aggregatzustand vor, nämlich fest, mit dem wir keine Biochemie machen können und dann wäre Leben praktisch nicht möglich. Also es ist ganz erstaunlich, wie das alles zusammenpasst, muss man sagen. Und manchmal wundert man sich, dass das tatsächlich so alles funktioniert. Aber es ist so und nur so funktioniert es. Ja. Hinzu kommt, dass das Wasser eine polare Verbindung ist, oder vieles, was wir vom Wasser wissen, erklärt sich eben daraus, dass Wasser eine polare Verbindung ist und das Wasser sozusagen ein Dipolmolekül darstellt. Auch das wissen Sie, natürlich haben Sie in der Chemie gelernt. Und das ist so essentiell eben auch für die Biochemie, weil eben Biochemie wässrige Chemie ist. Und das bedeutet, dass es hier eine Ladungsverteilung gibt, eine lokale Ladungsverteilung mit zwei Polen halt. Der eine Pol ist negativ, Delta minus, also eine Teilnegativladung. Der andere ist positiv. Ganz im Gegensatz beispielsweise zu Kohlendioxid, das ein symmetrisches Molekül, ja, ein absolut symmetrisches Molekül, das sich hier die positiven und die negativen Ladungen aufheben, das hat keinen permanenten Dipol. Hier werden diese Ladungen nicht getrennt, obwohl natürlich hier auch, positive Teilladungen da sind oder negative Teilladungen, aber die wirken sich nicht aus mit enormen Konsequenzen. CO2 ist kein Dipol und deshalb ist CO2 eine der hydrophobesten Substanzen, ja, die wir sozusagen kennen und auch nutzen. Wir werden das im Hauptstudium noch sehen. Sie können in der Phytotherapie, Sie können Extrakte machen, entweder wässrige Extrakte oder Sie können CO2-Extrakte machen. Fragen Sie sich, wie kann man mit CO2 extrahieren? Das geht, indem man CO2 sozusagen so zusammenpresst, dass auch CO2 flüssig wird. Und in dieser flüssigen Form können Sie tatsächlich CO2 als Extraktionsmittel verwenden. Also Sie könnten zum Beispiel einen Johanniskrautextrakt machen in so einer Bombe, sage ich mal, in einem Inkubator, den Sie so stark mit einem Druck belegen können, dass CO2 jetzt flüssig wird, und geben da Johanniskraut rein. Dann extrahieren Sie mit CO2 die Substanzen, die tatsächlich hier extrahierbar sind. Und wenn Sie das Ganze dann wieder expandieren, also wenn Sie den Druck lösen, dann entweicht natürlich das CO2 und dann haben Sie einen Trockenextrakt, der jetzt sehr lipophile Substanzen extrahiert hat. Ja? Also H2O ist der Prototyp an hydrophiler oder polarer Substanz, wohingegen CO2 einer der Prototypen ist der hydrophoben oder apolaren Substanzen. Und das spielt eine enorme Rolle in der Biochemie, wie wir noch sehen werden. deshalb hydrophil, weil eben auf der Basis dieser Dipolwirkung und hier eben dieses fehlenden Dipols. Nun, Hydrophilie und Hydrophobizität wird noch eine große Rolle spielen, denn wir sehen im Bereich, sage ich mal, auch der Membranen, die ja letztlich die Reaktionskörper sind für Biochemie. Und Biochemie könnte ohne dieses, sag mal, dieses Spiel zwischen Wasser und nicht wässrigen Substanzen überhaupt nicht funktionieren. Das werden wir in dieser bzw. in der nächsten Stunde auf jeden Fall nochmal sehen. Ich möchte noch ganz kurz was sagen zu Bindungstypen. Und zwar, Sie kennen alle die kovalente Bindung, also Wasser besteht ja aus Wasserstoff und Sauerstoff und Kohlendioxid besteht aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Und diese Atome sind natürlich zu Molekülen organisiert und diese Atome werden zusammengehalten in den Molekülen durch kovalente Bindungen. Und das ist das, was Sie in der Chemie gelernt haben und das spielt natürlich auch in der Biochemie eine ganz entscheidende Rolle. Nun, diese kovalente Bindung ist allerdings nur ein Bindungstyp, ja, den wir kennen, ein Bindungstyp, allerdings der stabilste. Und ich möchte auch Ihnen hier wieder ein Schema geben für Größenordnungen, damit wir diese Bindungstypen, die gerade in der Biochemie auch eine ganz große Rolle spielen, nämlich diejenigen, die nicht zwingend kovalente Bindung sind, sondern sogenannte schwache Wechselwirkung, damit wir die auch einsortieren können. Und wenn Sie sich vielleicht merken, dass die chemische Bindung, die Bindungsenergie, die hier sozusagen festgeschrieben ist, in der Größenordnung, ich sage mal von 300 Kilojoule pro Mol liegt, 300 Kilojoule pro Mol, vielleicht müssen Sie noch nicht einmal diese konkrete Zahl hier merken, aber ich möchte die anderen Bindungstypen sozusagen ins Verhältnis zu dieser Zahl stellen und damit auch gleichzeitig diese anderen Verbindungstypen besprechen. Und ein Energietyp, möchte ich mal sagen, ist die sogenannte thermische Energie. Also die thermische Energie, die bei Raumtemperatur herrscht, was ist das für ein Energiebeitrag, ein Energiebetrag hier, der hier herrscht im Verhältnis zu dieser kovalenten Bindung? Also man könnte auch anders sagen, wie stabil ist eine kovalente Bindung unter Raumtemperaturbedingungen? Und da möchte ich eine Frage dazu stellen. Um wie viel größer ist die Bindungsenergie einer kovalenten Bindung als die thermische Energie bei Raumtemperatur? Ja? Also Sie, kann ich, um wie viel muss die thermische Energie erhöhen, um beispielsweise eine kovalente Bindung zu knacken? Das ist, so könnte man diese Frage auch stellen. Also um wie viel größer ist die Bindungsenergie einer kovalenten Bindung als die thermische Energie bei Raumtemperatur? Faktor 10, Faktor 50, 100, 500 oder 1000? Stimmen Sie ab, Leute. 60 ist zu wenig hier. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. 100, ja. Schauen wir uns das nochmal an, wie das aussieht. Also im Vergleich dazu bewegt sich die thermische Energie, das ist die Energie bei Körpertemperatur, bei ca. 2,5 Kilojoule pro Mol, also ein Faktor 100. Also Sie müssten, um eine kovalente Bindung sozusagen zu knacken, ja, um diese 300 Kilojoule pro Mol, um damit zu interferieren, müssten Sie um den Faktor 100 mehr Energie reinstecken, als jetzt hier gerade sozusagen im Raum herumschwebt, ja, möchte ich mal sagen. Und daran sehen Sie, wie wirklich stabil eine kovalente Bindung ist. Und das gilt natürlich auch für Biomoleküle. Und das gilt so, dass man beispielsweise heute noch die DNA bestimmen kann aus einem Neandertaler. Ich kann, wenn ich Glück habe, in einem Neandertaler Skelett einmal noch DNA-Moleküle finden, und diese DNA-Moleküle sind noch so intakt, weil diese DNA zunächst einmal auf der kovalenten Bindung fungiert, dass ich sie heute noch messen kann. Das ist also eine sehr stabile Bindung, und diese Bindung spielt natürlich auch in der Biologie eine ganz entscheidende Rolle. Nun, neben dieser thermischen Energie, die sozusagen Umgebungsenergie ist, gibt es aber wichtige andere Bindungstypen für die Biologie. Und einer dieser Bindungstypen ist zum Beispiel die Wasserstoffbrückenbindung. Die Wasserstoffbrückenbindung. Wasserstoffbrückenbindung ergibt sich aus, nicht zuletzt auch aus diesem Wasserproblem, aus diesem Dipolproblem, dass ein Wasserstoff, sag mal, Kontakt aufnehmen kann, Wasserstoff als teilpositiv geladener Raum mit einem anderen Molekül, das teilnegativladung hat. Ja, wie beim Wasser, Sie kennen dieses Cluster, diesen Wassercluster, wo einzelne Moleküle eben miteinander interferieren, so ist es in der Biologie sehr häufig auch. Die Wasserstoffbrückenbindung ist eine ganz wichtige Bindung aus der Gruppe der schwachen Wechselwirkungen. Und was meinen Sie, um wie viel größer ist die Bindungsenergie einer kovalenten Bindung größer, und wie viel ist die Bindungsenergie einer kovalenten größer als die Energie einer Wasserstoffbrückenbindung? Ja, also das wäre natürlich ein Problem hier, ja, wir hatten ja so eben gesagt, die Umgebungsenergie ist 100, also die kovalente Bindung ist 100-fach größer als die Umgebungsenergie, aber wenn Sie jetzt auf den Faktor 500 gehen, dann wäre ja die Wasserstoffbrückenbindung sozusagen weniger energiereich als hätte weniger Energie an als die Umgebungsbindung, dann könnte sie gar nicht existieren, diese Bindung. Also daran sieht man, man kann sich hier nähern, und das ist ganz, ganz wichtig, also um den Faktor 10. Und hier haben wir eine schöne Regel, möchte ich mal sagen. Ja, Sie müssen gar nicht mal die absoluten Werte wissen, aber Sie wissen, ungefähr um den Faktor 100 aktiver oder energiereicher ist die kovalente Bindung als die Umgebungsenergie. Und in der Größenordnung von 20 Kilojoule pro Mol, das ist ein Zehntel, Präterpropter, sage ich jetzt mal, ein Zehntel der kovalenten Bindung ist eine solche Wasserstoffbrückenbindung, 2 bis 20 Kilojoule pro Mol. Deutlich, deutlich weniger energetisch als eine kovalente Bindung. Deshalb wird es schwer in einem Neandertaler sozusagen, die Wasserstoffbrückenbindungen nachzuweisen, was auch nicht so wichtig ist für die Strukturbiologie, aber natürlich ist es extrem wichtig für die Biologie. Sie müssen sich vorstellen, diese Biomoleküle, das hatte ich Ihnen schon gesagt, sind riesige Moleküle, ja? Also makromolekulare Chemie ist hier angesagt, ob das jetzt DNA ist, ob das Proteine sind, zum Teil Zuckerstrukturen, ja, Polysaccharide, sind riesige Moleküle. Und diese Moleküle fungieren nicht auf der Tatsache der kovalenten Bindung. Das ist die Voraussetzung, ja, für eine Funktion dieser Moleküle. Alle diese Moleküle haben ja eine Funktion, entweder eine katalytische Funktion oder eine strukturelle Funktion. Das ist eine Voraussetzung, aber keine hinreichende Voraussetzung für die Funktion. Funktion ergibt sich durch eine höhere Organisationsstufe dieser Moleküle. Und hier spielen Wasserstoffbrückenbindungen eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn Sie jetzt überlegen, wie viel größer ist der Energiegehalt einer Wasserstoffbrückenbindung, zum Beispiel zur thermischen Energie, zur Umgebungsenergie, dann ist das nur ein Faktor 10. Ja? Das haben Sie mal ruckzuck erreicht. Und deshalb müssen beispielsweise Biomoleküle, wenn Sie sie verwenden, ob Sie jetzt biochemisch verwenden im Reagenzglas oder ob Sie sie als Arzneimittel verwenden im Bereich, sag ich mal, der gentechnisch hergestellten Arzneimittel oder wo diese Moleküle tatsächlich als Arzneimittel gegeben werden, müssen diese Moleküle gekühlt werden, weil sonst die Gefahr besteht, dass in der Raumtemperaturumgebung in einzelnen Spots, ja, vielleicht hier unterm Arm oder wo, weiß der Geier wo, ja, genug Energie da ist, um solche Bindungen zu knacken. Also das ist ganz wichtig. Sie brauchen für solche Moleküle heute geschlossene Kühlketten. Wenn Sie diese Kühlkette unterbrechen, dann können Sie diese Moleküle wegwerfen, weil dann klappen die auf. Da ist keine einzige kovalente Bindung gebrochen, aber die Moleküle funktionieren nicht mehr. Ja.
Ja, ja.
Nee, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Aber das will ich auch so nicht sagen, sondern es ist ja nicht die einzige Möglichkeit der Energie, die Sie ja zur Verfügung haben. Sie können zum Beispiel auch schütteln, also kinetische Energie reintun in dieses System. Und dann können Sie sehr wohl bei Raumtemperatur einen Betrag erreichen, der in Teilbereichen dieses Makromoleküls zum Knacken einer solchen Bindung führt, und das hat dann oft Folgereaktionen nach sich, dass diese Moleküle tatsächlich auseinanderbrechen. Also das ist schon richtig natürlich. Ja. Aber man macht hier Vorsichtsmaßnahmen und transportiert alle diese Moleküle bei 4 bis 8 Grad. Das ist die, wenn sie in wässriger Lösung sind. Es gibt auch Impfstoffe oder auch Biomoleküle, die lyophilisiert sind, wenn kein Wasser da ist, dann spielen auch diese Wasserstoffbrückenbindungen keine Rolle mehr, ja, im Moment. Und erst beim Rehydrieren müssen sie dann diese Vorsichtsmaßnahmen wieder fassen. Und es ist die Vielzahl dieser Bindungen, ja, in diesen großen Molekülen, die letztlich zu einer enormen Stabilisierung dieser Moleküle beitragen und diese überhaupt ermöglichen, dass solche Moleküle über einen gewissen Zeitraum tatsächlich so organisiert sind, wie sie organisiert sein müssen, um biologisch aktiv zu sein. Die Ionenbindung ist die nächste Bindung, die wir uns hier angucken. Die ist typisch für Salze, wie Sie wissen. Und die hat in der Größenordnung von 200, also bis zu 200 Kilojoule pro Mol. Wieder, sie kommt haarscharf, sag ich mal, an die kovalente Bindung heran, muss man sagen. So eine Ionenbindung ist eine sehr stabile Bindung, ja, wie Sie aus Salz und so weiter wissen, Kochsalz. Ja, 200 Kilojoule pro Mol spielt auch eine große Rolle bei Biomolekülen. Alle Ionenverbindungen haben Salzcharakter. Zum Beispiel dies hier ist eine Fettsäure, eine organische Säure, ja, auch die bildet natürlich Salze aus, ist schwache Säure, muss man sagen, aber gerade diese schwachen Säuren spielen in der Biologie eine ganz große Rolle. Ich habe Ihnen hier mal ein bekanntes Beispiel auch gezeigt hier. Das ist eine Aminosäure, die in der Lage ist, zwei ionische Bindungen auszubilden, auch intramolekular sozusagen. Die hat eine Carboxylgruppe, wo hier ein Proton abdissoziieren kann, und eine primäre Amingruppe, hier eine primäre Amingruppe, die ein Proton aufnehmen kann, also als Kation fungieren kann. Hier haben Sie das Kation, hier das Anion. Und in diesem Zustand ist diese Aminosäure elektrisch neutral. Hier ist sie geladen, da hat sie eine negative Überschussladung. Hier hat sie eine positive Überschussladung. In diesem pH-Bereich ist sie elektrisch neutral, also Aminosäuren können Sie titrieren. Das spielt eine ganz große Rolle in der Biologie. Wir kommen da noch darauf zu sprechen. Solche Aminosäuren können auch als Puffersysteme verwendet werden. Und die wichtigste Aminosäure in diesem Kontext, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, ist Histidin, weil Histidin tatsächlich bei physiologischem pH als Zwitterion vorliegt und deshalb hier am besten puffert. Ansonsten sind es extreme pH-Bereiche, wo hier gepuffert wird. Die nächste wichtige Bindung ist die hydrophobe Wechselwirkung. Diese hydrophobe Wechselwirkung kommt dadurch zustande, dass hydrophobe Teile eines Moleküls Wasser meiden. Das sagt der Name schon, Wasser meiden. Und das führt dazu, dass sich diese Bereiche zusammenlagern, ja, indem sie sozusagen zusammenrotten. Und das sind auch extrem wichtige Bindungen, die eben auf der schlechten Solvatisierung von hydrophoben Molekülen im Wasser beruhen. Ups. Und das führt letztlich dazu, dass hier es zu einer Erhöhung der Entropie des Wassers kommt. Also das Wasser wird chaotischer hier. Und damit sind das wirklich starke Lösungen, Bindungen, die, wie gesagt, eine ganz große Rolle spielen, beispielsweise bei den Membranen. Und hier ist es so, dass die Energie, die zur Überführung einer CH2-Gruppe aus einer hydrophoben in eine wässrige Umgebung, eine CH2-Gruppe, stellen Sie sich eine Fettsäure vor, wir werden noch darüber sprechen, die viele dieser CH2-Gruppen hat, eine CH2-Gruppe aus einer hydrophoben in einer wässrigen Umgebung, dass sie dafür ungefähr 3 Kilojoule pro Mol aufbringen müssen. Das ist im Bereich der Umgebungsenergie sozusagen, aber es ist eben nur eine CH2-Gruppe. Wenn Sie eine C18-Fettsäure haben, dann haben Sie 17 solcher CH2-Gruppen und dann können Sie sehr schnell sehen, wie schnell sich da Kräfte aufbauen, die Sie nicht so einfach überwinden können. Gott sei Dank nicht, muss man sagen, denn das, wie gesagt, ist ein sehr entscheidendes Teilungsprinzip. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, wie gesagt, ich gebe Ihnen diese Präsentation natürlich auch wieder als PDF-File. Ich habe es hier nochmal aus einem Lehrbuch etwas zusammengefasst. Diese haben wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen, sind die van der Waalschen Wechselwirkungen. Das sind die schwächsten Wechselwirkungen überhaupt, aber die spielen auch eine Rolle, weil eben solche Interaktionen hier nicht auf der 1-zu-1-Ebene stattfinden, sondern weil es mit Makromolekülen zu tun haben und weil solche Interaktionen sich addieren in diesen Makromolekülen, beispielsweise die DNA, wenn Sie sich an die DNA erinnern aus der Schule, dann ist das ja diese Doppelhelix, wo wir in diesen Stufen diese Basenpaare haben, die untereinander natürlich über welche Bindungen interagieren? Wasserstoffbrückenbindungen, ganz genau. Aber die von Stufe zu Stufe, also diese sogenannten Stacking-Kräfte, das sind van der Waalsche Kräfte. Das sind genau diese Kräfte, die hier zwischen zwei solchen Stufen agieren. Und DNA ist verdammt lang. Und dann können Sie sehen, dass das auch sehr stabil, letztlich addiert sich das zu enormen Energiewerten auf, die es eben tatsächlich ermöglichen, solche Moleküle, die zehntausende Jahre alt sind, heute noch einmal nativ zu isolieren und tatsächlich zu analysieren zu können. Die Wasserstoffbrückenbindung, 20 Kilojoule haben wir ungefähr gesagt, die hydrophobe Wechselwirkung für eine CH2-Gruppe um die 3 bis 10 Kilojoule, je nachdem. Und schließlich die ionische Bindung um bis zu 200 Kilojoule, also reicht schon fast an eine kovalente Bindung hin. Und alles das ist natürlich essentiell, um Biochemie letztlich zu verstehen. Und deshalb haben wir uns da auch ein klein bisschen mit beschäftigt. Ganz interessant in diesem System, das eigentlich wässrig ist, also das vom Wasser bestimmt wird, sind diese Moleküle, die wir als amphiphile Moleküle bezeichnen. Das sind Moleküle, die jetzt in der Lage sind, in Wasser Grenzen zu definieren. Und zwar deshalb, Weil diese Moleküle sowohl einen hydrophilen als auch einen hydrophoben Anteil haben. Und deshalb nennt man sie amphiphil. Amphiphil, sie gehen in beide, tendieren in beide Richtungen hinein. Einmal in die hydrophobe Schiene und einmal in die hydrophile Schiene. Sie sehen das hier zum Beispiel, das wäre so eine Fettsäure beispielsweise. Ja? Fettsäure mit dieser OH-Gruppe hier, dieses Carboxylrestes hier, wo das Proton dissoziieren kann und dann ein Ion bildet, ein Anion bildet, also sehr hydrophil ist, dieser Teil hier. Aber dann eben diese ganzen CH2s hier, die aliphatische Kette, diese lange aliphatische Kette, die natürlich stinkhydrophob ist. Also das ist sozusagen der Prototyp des hydrophoben Moleküls, könnte man fast sagen, auf der Makroebene. Bei den niedermolekularen Molekülen haben wir zum Beispiel das CO2 als ein solches hydrophobes Molekül charakterisiert. Und was jetzt hier passiert ist, wenn Sie ein solches Molekül in Wasser geben, dann wird sich dieses Molekül ausrichten, nämlich so, dass es den Kopf hier, diesen roten hydrophilen Kopf, ins Wasser steckt und die hydrophoben Schwänze aus dem Wasser raushält. Ja? Also die wollen mit Wasser nichts zu tun haben, wohin die gegen hier diese Köpfe, die finden das gut, ja? Also im Wasser zu sitzen. Und das kann man machen. Sie können also, wenn Sie ein Becherglas haben, sage ich mal, Sie geben ein solches amphipathes Molekül da rein, schön dosiert, dann werden sich diese Moleküle hier auf der Oberfläche ansammeln. Aber es kommt dann irgendwo ein Punkt, wo die Oberfläche voll ist, ja, wo nicht mehr reinpassen. Wenn Sie jetzt mehr Moleküle dazugeben, als Sie Oberfläche haben, dann beginnen diese Moleküle sich im Wasser zu organisieren. Und das ist man nennt diesen Punkt auch die kritisch mizillare Konzentration, CMC heißt die auch, das werden Sie in der pharmazeutischen Technologie ausführlich lernen, diese CMC. Und jetzt tauchen diese Moleküle ab ins Wasser, weil nicht mehr genug Platz da ist, und organisieren sich in Form dieser sogenannten Mizellen. Also die hydrophoben Anteile rotten sich zusammen sozusagen, ja, rotten sich zusammen, und die hydrophilen Anteile bilden den Kontakt nach außen zum Wasser hin. Ne? Das können nur diese amphiphilen Moleküle, wenn sie ein rein hydrophobes Molekül hätten, ja, die werden wir auch noch kennenlernen und die spielen auch eine ganz wichtige Rolle in der Biologie. Dann ging das nicht. Also zum Beispiel ein Olivenöl, ja, da müssen Sie ganz viel Energie aufbringen, um ein solches Olivenöl im Wasser reinzukriegen. Und sehr bald wird sich das wieder entmischen und schwimmt dann als Fettblase oben auf dem Wasser. Und diese Fettblase kann so dick sein, ja, oder noch dicker. Also das erlebt man ja jetzt wenn Esso oder irgend so diese BP, ja, wenn die da Probleme haben mit ihren Pipes, ja, also mit ihrer Bohrform und so weiter, dann sieht man, dass dieses Öl schwimmt, ne, auf dem Wasser und nicht reingeht. Und Sie müssen das mit chemisch behandeln, um es dann reinzudrücken ins Wasser, und dann hat man andere Probleme. Also diese Mizellen hier, das ist also eine Selbstorganisation dieser Moleküle, die sich daraus ergibt, dass diese Moleküle zwei Eigenschaften haben, hydrophil und hydrophob. Zunächst einmal organisieren Sie sich hier an der Wasseroberfläche, aber wenn Sie diese CMC übersteigen, dann tauchen die ab und bilden diese Mizellen, hochinteressante Strukturen, auch pharmazeutisch, ja, in vielen Kosmetika und so weiter, werden hier drin hydrophobe Substanzen verarbeitet, die dann in Cremes und so weiter zu Cremes verarbeitet werden, die Sie dann hier drauf schmieren können, wenn Sie das für wichtig halten. Sie sehen hier, wie so eine Mizelle aussieht. Also diese Mizelle ist also eine solche Mizelle, die hier im Inneren einen extrem hydrophoben Bereich hat, in dem sie andere hydrophoben Moleküle einarbeiten können. Ich glaube, ich habe Ihnen schon gesagt, dass ungefähr würde mal sagen, mindestens 80% aller Arzneimittel, aller Wirkstoffe hydrophobe Moleküle sind. Das heißt, die sind eigentlich gar nicht geeignet so richtig für ein biochemisches System. Und deshalb sind auch solche Trägerformen heute hoch aktuell. Und es gibt eine zweite Möglichkeit dieser Reorganisation, nämlich dann, dies kann nur passieren hier, eine solche Mizelle kann sich nur bilden, wenn tatsächlich hier Platz ist, ausreichend Platz ist, um zu ermöglichen, dass der Kontakt hier zwischen den hydrophilen Teilen eng genug ist. Also wenn der Schwanz hier voluminös wird, sagen wir, da hängen zwei Schwänze dran, wie hier. Da sehen Sie so ein Molekül hier, so einen hydrophilen Kopf hier, mit zwei Schwänzen dran, zwei hydrophoben Schwänzen. Und Sie würden die in einer solchen Mizelle anordnen, dann wäre der Winkel aufgrund dieses Platzbedarfs hier, der wäre dann so groß, dieser Wedge hier sozusagen, dieser Winkel zwischen den beiden, dass da nicht genug Kontakt wäre zu den hydrophilen Teilen. Und dann ging das nicht. Aber dann organisieren sich diese Moleküle spontan, muss man sagen, anders. Sie bilden dann nämlich solche Membranen. Das heißt, sie machen Folgendes. Sie organisieren sich nicht in Form einer Mizelle, sondern sie organisieren sich 1:1, also Schwanz zu Schwanz und Kopf, und machen dann hier eine Schicht, das geht eine ganze Zeit lang. Und wenn Sie es lang genug machen, groß genug machen, bildet die sich auch, zirkularisiert die auch, wird auch eine Kugel. Ja? Und das nennt man ein Liposom. Und Liposomen unterscheiden sich von Mizellen dadurch, dass bei Liposomen der Kern auch wieder hydrophil ist. Ja? Denn hier innen, stellen Sie sich vor, das wäre ein riesiges Liposom, dann haben Sie hier hydrophile Anteile nach außen, aber auch nach innen. Und dadurch bekommen Sie im Innern dieser Liposomen auch ein hydrophiles Milieu. Auch Liposomen sind interessante Arzneimittelträger, wo allerdings im Innern jetzt hydrophile Moleküle transportiert werden. Die haben wir auch, ja, zum Beispiel unter den Zytostatika. Und deshalb ist das auch eine sehr interessante Arzneiform, wie Sie das in der pharmazeutischen Technologie noch sehen werden. Aber was ganz essentiell ist, ist, dass diese Art der Assoziation, die wie gesagt durch schwache Wechselwirkungen zustande kommt, zum einen diese Wechselwirkungen hier nach außen hin in die Wasserumgebung, also letztlich Wasserstoffbrückenbindungen, aber zum hier innen hydrophobe Wechselwirkungen, dass dieses Prinzip letztlich das Reaktionsglasprinzip der Biologie ist. Das ist nämlich die Struktur einer biologischen Membran. Jede Zelle und auch viele Zellkompartimente bestehen aus solchen Membranen, die ihrerseits bestehen aus amphipathen Molekülen. Ja? Das ist so essentiell mit dem Leben verknüpft, dass man das gar nicht oft genug betonen kann. Nun, bevor wir zu den Membranen kommen, die wir in der nächsten Stunde uns genauer ansehen werden, möchte ich Sie noch auf eine andere wichtige Grundschiene bringen, die in der Biologie ganz essentiell ist. Und diese Grundschiene sind funktionelle Gruppen. Wenn wir Biochemie machen, dann machen wir letztlich eine Chemie an funktionellen Gruppen. Und deshalb ist es so wichtig, diese funktionellen Gruppen zu kennen. Und das lernen Sie natürlich in der Chemie alles, aber ich glaube nicht, dass Sie es so wahrnehmen, wie ich das gerne hätte als Biologe, ja, als Biochemiker. Also für mich, ich stelle mir manchmal vor, ja, das ist vielleicht, sagen Sie, der Tick nicht sauber, ja, aber ich wäre ein Enzym. Ja? Also wenn ich ein Enzym wäre, dann würde ich nur nach funktionellen Gruppen Ausschau halten. Ja? Wenn ich eine Hydrolase wäre, dann würde ich gucken, kann ich irgendwas hydrolysieren? Wenn ich eine Esterase wäre, gibt es da irgendwo einen Ester? Oder und so weiter. Also funktionelle Gruppen, das ist das A und O der Biochemie. Und ich habe Ihnen hier einige mal aufgezeichnet. Das ist natürlich eine alkoholische Gruppe. Das ist was? Ethergruppe. Hier, das ist eine Aldehydgruppe, wie Sie hier sehen, steht ja hier unten auch alles. Das ist eine Ketongruppe, eine Säuregruppe, Fettsäure. Dies ist ein Ester hier und so weiter und so weiter. Dies sind alles funktionelle Gruppen. Und das kann man noch deutlich ausdehnen, dieses Prinzip der funktionellen Gruppen. Hier jetzt ein bisschen klein. Ne? Aber es gibt ohne Ende funktionelle Gruppen und es gibt entsprechend ohne Ende auch biochemische Reaktionen. Ja? Das sind fast alles hier Bindungstypen, die tatsächlich in der Biologie auch realisiert sind. Also wir haben hier tatsächlich ein Riesenspektrum der, der funktionellen Gruppenchemie, das wir auch zu großen Teilen kennenlernen, denn viele dieser Moleküle hier, oder sagen wir mal, dieser funktionellen Gruppen, die Sie hier sehen, die sind vor allen Dingen auch im Sekundärstoffwechsel realisiert, also in dem Stoffwechsel, den die Pflanzen zu dem Primärstoffwechsel ausüben, und der spielt ja bei den Phytopharmaka eine relativ große Rolle. Nur ein Beispiel möchte ich Ihnen zeigen, dass Sie auch, das ist ein triviales Beispiel, das Sie natürlich alle kennen auf jeden Fall alle kennen sollten, und das ist die Bildung eines Esters aus einer Carbonsäure und einem Alkohol. Ja? Das ist eine ganz elementare Reaktion hier, die in der Biologie eine enorme Rolle spielt. Wir haben Biologie, um das nochmal zu sagen, oder Biochemie ist makromolekulare Chemie. Und um diese Makromoleküle zu bilden, brauchen Sie kleine Moleküle, die miteinander kondensieren. Und in aller Regel ist das eine Chemie an funktionellen Gruppen. Und keine, ich sag mal, Radikalchemie. Also das Gegenteil wäre die Bildung einer CC-Bindung. Also das wären radikale Organismen, also über molekülradikale gebildete Polymerisationen. Hier ist die Polymerisation in den meisten Fällen eine Polymerisation über funktionelle Gruppen. Und das ist hier zum Beispiel ein solches Paradebeispiel, das immer wieder vorkommt. Carbonsäure plus Alkohol gibt Ester plus Wasser. Also Wasser wird hier eliminiert. Es wird eine kovalente Bindung geknüpft, keine CC-Bindung, sondern eine kovalente Bindung zwischen einer Carboxylgruppe und einer OH-Gruppe. Das ist die Ester-Kondensation, Ester-Bildung. Und es gibt natürlich, hier sehen Sie solche Moleküle, auf die wir nächste Woche noch zu sprechen kommen. Wenn Sie zum Beispiel Glycerin mit drei Fettsäuren verästern, dann haben Sie hier drei alkoholische OH-Gruppen, Sie haben drei Carboxylgruppen und Sie bilden hier diese sogenannten Triglyceride. Sind das amphipathe Moleküle oder hydrophobe Moleküle? Was würden Sie sagen? Nein, ne? Das sind keine Amphipathenmoleküle, das sind wirklich hydrophobe Moleküle. Auch die Esterbindung ist eine ganz hydrophobe Bindung, ne? Im Gegensatz zum Alkohol. Also wenn Sie diese beiden Bindungen hier, diese beiden funktionellen Gruppen, muss ich sagen, sind hydrophile funktionelle Gruppen, weil sie Wasserstoffbrückenbindungen machen können. Das als Wasserstoffdonor, hier wenn das abdissoziiert ist, als Wasserstoffakzeptor, Wasserstoffbrückenbindungsakzeptor. Das sind also hydrophile Gruppierungen, die Sie komplett in eine hydrophobe Bindung umwandeln, wenn Sie hier ein Ester machen. Also Triglyceride sind hydrophobe Bindungen, die würden oben auf dem Wasser schwimmen, aber könnten nicht abtauchen. Ja? Und Sie können aber auch Glycerin, hier sehen Sie dieses Glycerin nochmal, indem sie es mit zwei Fettsäuren verästern. Und dann die dritte OH-Gruppe wird wiederum mit einer Säure verästert, aber das ist in diesem Fall keine Fettsäure, sondern Phosphorsäure. Und diese Phosphorsäure hat hier eine negative Ladung. Und dann machen Sie ein solches Molekül direkt zu einem amphiphilen Molekül, das jetzt in der Lage ist, mit Zellen oder Liposomen zu bilden und damit auch in der Lage ist, Membranen zu bilden. Darüber werden wir uns nächste Woche dann unterhalten. Okay, danke.